Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Willkommen im Frühling und willkommen zu einer weiteren Folge des Data Navigator Podcast von und mit Hubertus von Rönne. Guten Tag, Hubertus.
Guten Morgen, Martin.
Und Martin Schoenbacher, das bin ich. Ja, wenn im Rahmen des Digital Omnibus in Brüssel in unserer vorvergangenen Folge haben auch wir das getan, über den Data Act geredet wird, dann vor allem mit Blick auf Geschäftsgeheimnisse und weil wir ja nun viel über den Data Act reden, reden wir natürlich auch mal wieder über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Unternehmen. Das haben wir schon einmal getan in Folge 27 mit dem Wissenschaftler Max Dregelis, haben wir uns mit der rechtlichen Seite befasst. Gerne da nochmal reinhören, weil da wer da nochmal so ein bisschen die Basics will, ja, wie schützt der Data Act eigentlich Geschäftsgeheimnisse oder auch nicht? Was wir damals nicht so ganz richtig klären konnten, ist, welche realistische Gefahr denn eigentlich in der Herausgabe von Daten, die am Endgerät eines Nutzers anfallen und die Herausgabe dieser Daten an den Nutzer für die Hersteller liegt, haben wir uns einen Gast eingeladen heute. Darüber sprechen wir nämlich heute mit jemandem, der eine Antwort auf diese Fragen haben wird. Bei uns ist Dominik Ebeling, Head of Data Governance bei der Rolls-Royce Power Systems. Guten Morgen, Dominik.
Guten Morgen, Martin. Morgen, Hubertus.
Schön, dass du bei uns bist. Wir haben uns aus dem Data Navigator Forum im November kennengelernt und schon da kurz oder lang über dieses Thema gesprochen. Und jetzt freuen wir uns, dass es endlich mal klappt, dass du hier bei uns bist, um ein bisschen mit uns über Geschäftsgeheimnisse zu reden und was das jetzt für euch als Motorenhersteller vielleicht bedeutet. Vielleicht, bevor wir loslegen, stellst du dich und dein Unternehmen den Zuhörenden mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich natürlich, dass ich zu eurem wirklich schönen Podcast-Projekt einen kleinen Beitrag liefern kann. Dominik Ebeling, ich bin seit über 10 Jahren im Datenmanagement tätig, also kein Jurist. Das ist ja vielleicht in dieser Runde nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur, also auch mit einem gewissen Faible für Technik und arbeite seit etwa 5 Jahren für die Rolls-Royce-Gruppe und genauer gesagt die Power Systems Division. Die Rolls-Royce-Gruppe wird gerne verwechselt mit der Rolls-Royce Motor Cars, mit der wir eine gemeinsame Geschichte haben, die aber inzwischen zu BMW gehört. Wir als Gruppe bauen zum einen große Flugzeugmotoren. Das heißt also, wenn ich in einem Dreamliner, Boeing Dreamliner fliege, habe ich gute Karten. Auch mit einem Airbus, einem großen Airbus, dann kann ich mit Rolls-Royce fliegen. Und die Power Systems Division baut traditionell große Verbrennungsmotoren, beispielsweise für Schiffe, aber auch Bahnantriebe und Stromerzeugungsaggregate und neuerdings auch andere Energiesysteme wie zum Beispiel Batteriespeicher. Das machen wir also mit Divisionshauptsitz in Friedrichshafen am schönen Bodensee.
Super interessant. Interessant auch deswegen, Dominik, weil damit ihr natürlich als Motorenhersteller und jetzt Batterie in die verschiedenen anderen Sektoren gucken könnt, nicht? Das freut uns besonders, weil da vielleicht auch ein Blick mal über die verschiedenen Sektoren ganz hinaus möglich ist heute. Wir freuen uns aber auch deswegen so besonders, dich dabei zu haben, weil wir wissen, dass du schon lange dich mit dem Data Act beschäftigst, und zwar intensiv, nicht nur im Rahmen deiner Rolle bei Rolls-Royce, sondern eben auch darüber hinaus. Du warst beim Data Navigator bei uns im November dabei. Wir haben uns mehrfach ausgetauscht auf der Digicon, der Bundesnetzagentur, die ja dort auch den Data Act ins Zentrum gestellt hat, warst du auch mit dabei. Also wir haben einen Gast heute, der sich da ganz gut auskennt. Was hältst du denn mit diesem Hintergrundwissen, was hältst du grundsätzlich vom Data Act?
Ja, ich habe da im letzten Jahr Gelegenheit gehabt, auch einige Vorträge zuzuhalten zum Data Act. Und ich finde, das ist eine sehr gute Idee, mit der uns der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber hier als Wirtschaftsraum auch voranbringen kann. Dafür muss man sich erstmal klar machen, wo kommt denn dieser Data Act her? Es ist ja nicht so, dass Leute in Brüssel sitzen und zu wenig zu tun hätten und mit so einer Gesetzgebung Unternehmen gerne quälen möchten, sondern für mich ist dieser Data Act die Konsequenz einer unglaublichen technologischen Entwicklung, die wir in der Informationstechnologie haben. Da braucht man sich mal angucken, was man vielleicht vor 20, 30 Jahren für Computer zu Hause stehen hatte und was man heute in seiner Smartwatch oder in seinem Telefon für Rechenleistung hat. Oder wie man sich mit einem Chatbot live in Sprache, mit Spracherkennung unterhalten kann. Da ist also unglaublich viel passiert in der Informationsverarbeitung. Und die macht nicht Halt in der Informationstechnik an sich, sondern diese Informationstechnik ist auch mehr und mehr in die Produkte gewandelt. Das sieht man ganz schön am Automobil. Da hat man so etwa vor 20, 30 Jahren hat man da Schnittstellen, den CAN-Bus eingeführt, Schnittstellen, die OBD-Schnittstelle, über die man Daten, Alarmdaten, Fahrzeugdaten auslesen konnte in den Werkstätten. Das war damals eine Neuerung vor 20, 30 Jahren. Heute ist das viel weiter fortgeschritten. Man macht Over-the-Air-Updates. Man hat also Live-Kommunikation zwischen Hersteller und Fahrzeug. Und da sieht man also, wie diese Fortschritte in der Informationstechnik in die Produkte gewandert sind und nicht nur da natürlich. Und das ist etwas, auf das der Gesetzgeber reagieren muss und wo er auch einbeziehen muss, dass mehr und mehr Wertschöpfungsanteile eigentlich in der Steuerung von Geräten, in der Informationstechnik passiert und nicht mehr nur im reinen Bau von Hardware, im statischen Bau von Produkten, von Maschinen, sondern in der Steuerung derselben. Da passiert Wertschöpfung und da wird Innovation vorangetrieben. Und das besser zu regulieren, dazu zum Beispiel eine Eigentümerschaft an Sensordaten, die während des Betriebs entstehen, das zu regeln, das ist eine sehr gute Idee, das zu tun. Und da haben wir als großer europäischer Wirtschaftsraum im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsräumen in den Vereinigten Staaten, in China, müssen wir natürlich gucken, dass wir stehen im Wettbewerb und wir können gucken, wie richten wir uns da für die Zukunft aus, wie verschaffen wir uns Wettbewerbsvorteile, sodass wir in diesem Wettbewerb bestehen können. Ja. Also vielleicht nochmal, jetzt habe ich viel gesagt, vielleicht zusammengefasst, Data Act grundsätzlich sehr gute Idee. Jetzt sind wir nicht in der Digitalisierung vielleicht noch nicht überall da, wo wir gerne wären. Das heißt, möglicherweise kommt es für den einen oder anderen, und da will ich uns auch nicht ausnehmen, sehr früh diese Regelung. Es schadet aber sicherlich nichts als Gesetzgeber, da vielleicht auch mal früh mit dabei zu sein und nicht der Letzte, der eine Regelung einführt. Das haben wir so in den Grundzügen mit der DSGVO vor einigen Jahren auch schon ganz gut hingekriegt, dass wir da gleich am Anfang vorne mit dabei waren und andere Wirtschaftsräume nachziehen.
Hier, beim Data Act ist es ja insoweit noch ein bisschen anders, weil wir nicht nur jetzt nur sozusagen die Gefahren versuchen wegzuregeln, siehe DSGVO, siehe AI Act, sondern ja eine Bestimmung darüber treffen, wer soll alles und wer soll vielleicht zuerst auf Daten zugreifen können oder ein Zugriffsrecht haben, und zwar auf Daten in dem Zusammenhang, den wir jetzt hier besprechen, die an IoT-Geräten anfallen. Wenn wir mal auf euch gucken, um welche Daten geht's denn da eigentlich überhaupt? Um welche Daten, die jetzt in einem Motor, um bei eurem Beispiel zu bleiben und vielleicht erstmal High Level, welche Daten werden überhaupt so, wie ich immer sage, nach Hause gefunkt? Und um welche Daten mag vielleicht euer Boeing oder Airbus oder eben andere Fahrzeuge, wo eure Motoren verbaut sind, welche Interessen mögen die da eigentlich haben?
Ja, wir haben also, wenn wir mal von den Flugzeugen absehen und in dem Motorensegment bleiben, gibt es natürlich viele Betriebsdaten. Man kann sich das ganz gut vorstellen anhand seines Kraftfahrzeugs. Das ist vielleicht etwas anschaulicher als ein großer Schiffsmotor. Und die Motoren interessieren mich vielleicht jetzt als einzelner Pkw-Fahrer, interessieren mich nicht die ganzen Details des Motors üblicherweise. Wenn ich aber ein Flottenbetreiber bin und viele Aggregate habe, dann möchte ich natürlich schon wissen, wann ich irgendwann eine Ausfallsplanung machen muss und wann ich zum Beispiel ein Gerät, sagen wir, ich habe mehrere Passagierfähren, wann ich eine in Wartung schicken kann und mal kurz pausieren kann, damit ich die anderen weiter betreiben kann während der Zeit. Das heißt also, da in einem Motor sind schon Dutzende bis Hunderte Sensoren verbaut. Es fallen vielfältige Betriebsdaten an. Da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zurück, in welchen unterschiedlichen Kategorien man das unterteilen kann. Die erfassen zum Beispiel Umgebungsdaten beim Schiff, beispielsweise die Seewassertemperatur oder Lufttemperatur, Luftfeuchte wird erfasst. Aber auch Daten, die näher am Kern des Motors dran sind, die also die interne Funktion des Motors betreffen und die dann auf dem Steuergerät verarbeitet werden.
Kannst du vielleicht da ganz kurz noch was zum Datenfluss zu sagen? Also jetzt haben wir verstanden, wo die Daten anfallen und wo gehen die dann so typischerweise hin? Gerade so bei so einem Motor wissen wir, der ist irgendwo eingebaut, eben in ein Schiff oder in einen Bus oder in unser Auto. Dann gibt es diejenigen, die das Ganze betreiben, vielleicht einen Flottenbetreiber oder einen Privatnutzer. Wo fließen eure Daten hin typischerweise?
Ja, also ein Teil der Daten wird direkt im Motor verarbeitet. Das ist also, das geht gar nicht anders. Das Steuergerät koordiniert beispielsweise den Verbrennungsprozess in unterschiedlichen Zylindern. Ein Teil der Daten wird auf dem System ausgetauscht, beispielsweise auf einem Schiff. Da muss natürlich der Kapitän auf der Brücke, muss eine gewisse Kommunikation mit dem Aggregat im Maschinenraum haben. Und dann gibt es natürlich noch darüber hinausgehende Möglichkeiten, dass ich an eine zentrale Leitstelle oder an den Hersteller Daten weitergebe. Das ist allerdings nicht überall der Fall. Das heißt also, das ist auch so etwas, wo die Digitalisierung voranschreitet. Aber es ist bei weitem nicht so, dass jeder Motor mit einer zentralen Stelle, sei es uns als Hersteller oder sei es ein Flottenkoordinator, direkt live verbunden ist. Da ist also tatsächlich auch, ist oftmals noch der Fall, dass es eben gerade nicht passiert und manchmal sogar gewollt, wenn ich an bestimmte sensitive Einsatzbereiche denke.
Jetzt kriegen wir gerade den Bogen zu sensitiven Einsatzbereichen. Das ist die eine Seite. Die Sensitivität, darüber sprechen wir ja heute, gibt es auch auf der anderen Seite. Vielleicht springen wir gleich da mal rein und fragen mal sozusagen Risiken des Data Acts aus Herstellersicht oder um es dann eben gleich auf den Punkt zu bringen, was ist deine, eure Perspektive auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen aus Sicht eines Industrieunternehmens? Also wo liegt eigentlich die Gefahr beim Data Act?
Ja, die Frage ist ja häufiger aufgeworfen worden, auch bei euch in Berlin in dem Workshop im vergangenen November war es, glaube ich. Wie können denn eigentlich überhaupt in Sensordaten Geschäftsgeheimnisse stecken? Wenn ich mir also vorstelle, ein Sensordatum wird während des Betriebs erzeugt, eine Zeitreihe von einer Drehzahl beispielsweise, wie kann darin jetzt ein Geschäftsgeheimnis stecken? Und daran anknüpfend vielleicht auch die Frage so, warum ist es überhaupt wichtig, Geschäftsgeheimnisse zu schützen? Wo kommt denn dieses ganze Thema eigentlich her? Und dazu würden wir vielleicht einführen die Geschäftsgeheimnisrichtlinie von 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, womit der europäische Gesetzgeber den Innovationsschutz festschreibt. Der sagt da relativ explizit, dass in den Erwägungsgründen das Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung, um sich Wissen, um sich Informationen anzueignen und damit ihre Produkte zu verbessern. Und dass sie dann die Möglichkeit haben, dieses Wissen auch zu schützen, zum einen über Schutzrechte wie Patente, zum anderen aber auch darüber, dass sie es gerade nicht offenlegen, wie es bei einem Patent der Fall wäre, sondern dass sie es geheim halten als Geschäftsgeheimnis. Und dass sich gerade innovative Unternehmen, die viel investieren in solche Informationen, in solches Know-how, dass sich die aber auch unlauteren Geschäftspraxen ausgesetzt sehen, wie zum Beispiel dem Diebstahl oder der Kopie von Geschäftsgeheimnissen, dem Bruch von Geheimhaltungsvereinbarungen, und dass sie in die Lage versetzt werden sollen durch die Geschäftsgeheimnisrichtlinie, dass es anerkannt wird, dass ein Unternehmen, was in Innovation investiert hat, von dieser Innovation auch profitieren kann. Denn was wäre die Konsequenz, wenn das nicht der Fall wäre? Naja, dann könnte ich eigentlich nur den Stand der Technik nachbauen zu möglichst günstigen Preisen. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir hier als europäischer Wirtschaftsraum erreichen wollen, sondern wir wollen ja gerade Innovationen fördern. Wir sind eher ein Hochlohnland. Wir wollen gute Arbeitsplätze haben, die in Unternehmen, die in Innovationen investieren, in Produkte, die gerade über den Stand der Technik hinausgehen. Und dafür müssen wir diese Innovationen auch schützen.
Ja, interessant, weil Innovation auch wirklich einer Beweggründe war, den Data Act überhaupt ins Leben zu rufen. Nicht? Das steht ganz am Anfang in den ersten Begründungen schon drin. Wir brauchen mehr Innovation, deshalb müssen wir auf unseren europäischen Datenschatz mehr zurückgreifen, aber nicht ohne das Geschäftsgeheimnisprinzip komplett aufzugeben. Was heißt das jetzt aber konkret in der Praxis bei euch, bei so einem Unternehmen?
Martin, würdest du vielleicht noch die Geschäftsgeheimnisse einwerfen?
Genau. Ja, also vielleicht, man kann über zwei Sachen sprechen. Das eine ist, was hätten wir ganz gerne geschützt? Und das andere, was ist sozusagen der gesetzliche Schutz der Geschäftsgeheimnisse? Und da verweist der Data Act auf die von dir schon zitierte Geschäftsgeheimnisschutzrichtlinie. Und da gibt es im Prinzip drei Voraussetzungen für die Geschäftsgeheimnisse. Erstmal muss es geheim sein, das heißt, es darf nicht allgemein bekannt, zum Beispiel in der Patentschrift veröffentlicht sein. Ja, dann hat man natürlich kein Geheimnis mehr. Es muss also irgendwie geheim sein. Es muss kommerziellen Wert aufgrund der Geheimhaltung haben. Also da wird man jetzt nicht übermäßige Anforderungen stellen müssen, aber es ist ja klar, es darf jetzt nicht belanglos sein. Und dann, und da liegt der Knackpunkt für vieles und möglicherweise dann eben auch im Data Act, es muss angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geben. Ja, also wenn ich sozusagen, ich kann nicht sagen, ich mache einen vertraulichen Stempel drauf und tue es dann ins Intranet und jeder kann es kopieren. Das wäre dann eben keine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme, aber ich muss eine Maßnahme treffen. Welche ich da treffen muss, kommt dann eben auf den Wert und die Art des Schutzes an. Wie gravierend diese technischen, vielleicht organisatorischen, vielleicht aber eben auch nur vertraglichen Maßnahmen sein müssen, damit ich den Schutz als Geschäftsgeheimnis nach der Richtlinie und dann eben auch nach dem Data Act nicht verliere. Also so ist sozusagen die Grunddefinition, wenn man davon jetzt reingeht und schaut, ja, dann eben nochmal die Frage, ja, wie realisiert man dann eben den Schutz von Daten? Und dann auch die Frage, wie kann, das hattest du ja gerade schon angedeutet, denn eigentlich, oder anders gesagt, viele Daten, die an IoT-Geräten anfallen, sind offensichtlicherweise keine Geschäftsgeheimnisse. Ja, also die Temperatur des Meeres unter einem Schiff wird schlecht als Geschäftsgeheimnis von dem Motorenhersteller dienen können. Ne? Aber,
ja, aber ja, ganz definitiv nicht.
Bei anderen mag es anders sein.
Auch andere Dinge zu dem ersten Kriterium der Geheimhaltung, im Punkt, was ist eigentlich ein Geschäftsgeheimnis? Vielleicht noch, Geheimhaltung heißt ja auch nicht, dass es niemand wissen darf, sondern die Geheimhaltung bezieht sich ja darauf, dass Leute, die in dem Umfeld eines bestimmten Produktes, in unserem Fall wäre das ein Motoreningenieur, dass nicht jeder Motoreningenieur ein Geschäftsgeheimnis kennen darf. Das heißt also, etwas darf nicht Stand der Technik sein, wenn es schon Stand der Technik ist, dass ich beispielsweise einen aktuellen Verbrennungsmotor mit mehreren und nicht nur mit einem Zylinder üblicherweise baue, in bestimmten Anwendungsfällen. Das wäre kein Geheimnis, das heißt, das könnte ich nicht als Geschäftsgeheimnis deklarieren. Das heißt also, ich muss mich da ein bisschen auch in die Produktentwicklungsgeschichte hereindenken und sagen, ich war beispielsweise zufällig letzte Woche im Deutschen Museum in München, da steht der erste Motor von Rudolf Diesel rum von 1897. Der sieht schon etwas anders aus als die Motoren, die wir heute bauen. Wenn ich allerdings bei uns im Archiv schaue, dann haben wir auch vor 100 Jahren schon Motoren gebaut, die optisch große Ähnlichkeiten mit den heutigen Aggregaten haben. Das heißt also, die grundlegenden Baugruppen, die sind da schon erkennbar. Das wäre also nichts, was ich an dem Motor vor 100 Jahren schon eingebaut habe. Da kann man davon ausgehen, dass es heute in dem Feld Motorenbauingenieure Stand der Technik ist und dass ich da nicht sagen kann, das ist jetzt ein Geschäftsgeheimnis. Wenn ich das aber weiterspinne, dann muss ich gucken, wo ist denn viel Innovation passiert? Wo hat sich denn das Produkt vielleicht in einem Zeitraum von 20 Jahren, was so eine übliche Patentdauer ist, wo hat sich das da noch weiterentwickelt? Wo tut sich da viel? Und das sind dann Punkte, die vielleicht noch nicht allgemein bekannt ist, wo das Wissen noch nicht so dissipiert ist, dass die ganze Welt davon weiß oder zumindest die Motorenbauingenieure. Und dann stelle ich fest, dass viel Weiterentwicklung insbesondere auch im Bereich der Steuerung der Maschinen passiert ist. Und dann kommen wir in so einen Fall, wo wir weniger über Hardware als vielmehr über Software reden und kommen dann zu dem Punkt, der die Ausgangsfrage war, den ihr auch damals mit Max Trigelis diskutiert hattet. Ich kann ja Geschäftsgeheimnisse nicht nur direkt irgendwo vom Blatt kopieren, dass ich zum Beispiel eine technische Zeichnung sehe, sondern ich kann sie mir auch indirekt erschließen. Und das geht gerade dann, wenn ich über Software, über Steuerungsgeräte, wie steuere ich verschiedene Komponenten zusammen, wenn ich mir das anschaue, dann kann ich bestimmte Informationen aus Zeitreihen von Sensordaten zurückschließen, die mir dann sagen, wie hat denn der Konstrukteur seine Steuerung eigentlich gebaut? Und das ist die Gefahr, die ich hier sehe, wo man wirklich eine gute Balance finden muss zwischen, ich möchte Daten freigeben, ich möchte Service ermöglichen, ich möchte Innovationen schaffen durch das zur Verfügung stellen von Daten. Sehr wichtiges Ziel. In der eingangs skizzierten technologischen Entwicklung auch wichtig, dass sich unser Gesetzgeber da frühzeitig drum bemüht. Gleichzeitig muss ich aber gucken, wie bekomme ich meinen Innovationsschutz hin, sodass Hersteller wie wir auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, Entwicklungen forcieren, die über den Stand der Technik hinausgehen, da Geldbeträge, große Geldbeträge investieren, nochmal Leistungsprozente aus den Maschinen herauszukitzeln. Und dann aber auch angemessene Möglichkeiten haben, diese Investitionen wieder einzuspielen und dafür zu sorgen, dass nicht jeder Konkurrent hergehen kann und diese Innovation einfach kopieren kann, denn dann würde niemand mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Das ist die Gefahr. Und um das konkreter zu machen, können wir mal ein einfaches Beispiel diskutieren. Oder Hubertus, wolltest du noch?
Ja, ich wollte einfach vielleicht ganz kurz nochmal auf diese Gefahr eingehen. Ist es nicht so, dass in der Praxis sich der Wettbewerber einfach, wie das ja auch immer wieder passiert, das Produkt kaufen kann und Reverse Engineering betreibt und sich einfach über diese Weise das interessante Wissen verschafft?
Das ist definitiv der Fall und das ist auch explizit zulässig. Das sagt nämlich Artikel 3 der Geschäftsgeheimnisrichtlinie, der hat die Lawful Acquisition of Trade Secrets drin. Demgegenüber dann der Artikel 4, die Unlawful Acquisition. setzt. Jetzt muss ich mir das allerdings so vorstellen, wenn ich als Konkurrent hingehe und kaufe mir einen unserer Rolls-Royce-Motoren und dann muss ich den erstmal kaufen, das heißt, ich muss Geld investieren. Dann stelle ich den auf den Prüfstand, ich zerlege ihn in Einzelkomponenten, ich fahre umfangreiche Tests rein davon, das heißt, ich muss erstmal ein paar Ingenieure beschäftigen, ich muss einen Prüfstand haben. Das Ganze ist also aufwendig, das kostet mich im siebenstelligen Bereich mindestens. Und wahrscheinlich deutlich darüber hinaus, bis ich dann mal irgendwann interessante Geschäftsgeheimnisse da herausgeschlossen habe. Also ich kann das machen, ich kann das tun, das ist auch legal, es ist aber aufwendig. Wo ich jetzt aber aufpassen muss, ist, dass ich nicht sage, wenn ich Geschäftsgeheimnisse habe, die sich über Datensätze, die nach dem Data Act zunächst mal geteilt werden müssten, rückschließen kann, dann wird das ja erheblich günstiger. Dann brauche ich vielleicht ein, zwei Data Scientists, die ich irgendwo an den Computer setze und die sich dann ein bisschen mit den Zeitreihen beschäftigen und vielleicht ein KI-Modell drauf rechnen lassen. Das wird erheblich günstiger, also an solche Geschäftsgeheimnisse dranzukommen. Und diesen Teil muss ich verhindern. Also ich kann nicht verhindern, dass jemand auf legalem Wege sich Geschäftsgeheimnisse aneignet, aber ich muss verhindern, dass es zu günstig wird. Das ist also ähnlich wie wenn ich mit einem Fahrrad in die Stadt hereinfahre, dann mache ich ein Schloss dran. Das kann man schon knacken, das ist überhaupt kein Problem, aber ich kann das günstiger oder teurer machen. Ich mache das Schloss dran, dass es nicht der Gelegenheitsdieb mitnimmt, der vielleicht etwas professionellere nimmt es trotzdem mit. Der bricht auch in eine Wohnung ein oder begeht sonstige Delikte. Das heißt also, ich habe ein Schutzlevel, der ist nicht absolut oder binär, ja oder nein, sondern ich kann den Schutz günstiger oder teurer machen. Und ich muss hier als Gesetzgeber aufpassen, dass ich es nicht zu günstig mache, sich Geschäftsgeheimnisse anzueignen. Sonst entwertet das die Innovationen in Forschung, die Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Und es gibt natürlich schon noch einen Aspekt, wenn du einen Motor kaufst, auf den Prüfstand stellst, um dort Daten zu generieren, weil das ist ja unser Fall, man generiert die Daten, versucht dann noch auf Dinge zurückzuschließen, du hast ja das Thema Steuerung angesprochen, ja, dann habe ich halt diesen einen Testcase, da haben wir jetzt in der Vergangenheit lustige, oder wissen wir jetzt alle, dass es einen Unterschied macht, ob Dinge auf dem Prüfstand stehen oder im Real-Einsatz sind, ja, Software gesteuert oder nicht, aber ja, das heißt, über den Data Act hätte ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich es gut anstelle, an verschiedene Testreihen ranzukommen von verschiedenen Nutzern. Ne? Vielleicht, ja. Du hast es schon angedeutet, switchen wir mal zu einem Beispiel, dass wir wirklich mal verstehen, wie ich jetzt eigentlich aus den Daten, die dort anfallen, auf interner, sei es die Steuerung der Maschine, sei es die den Bau der Maschine oder die Konstruktion der Maschine schließen kann.
Ja, vielleicht, wenn ich da noch einmal auf dein Beispiel eingehen kann, ja. Die Emissionsgesetzgebung ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie ich Herstellern von insbesondere Motoren Herausforderungen geben kann, sich an die Emissionsgesetzgebung, an sinkende Emissionsgrenzwerte zu halten. Das sind ja ingenieurtechnische Herausforderungen, den Motor trotzdem mit guter Leistung laufen zu lassen und gleichzeitig die Emissionsgesetzgebung zu erfüllen. Und wir haben ja alle gesehen, dass mancher da auch der entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeit da gerne aus dem Weg geht. Und dann eben versucht, günstigere Umwege zu finden. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen diese Herausforderung setzen, klar. Und auch da ist in diesem Bereich Emissionsgesetzgebung viel Innovation passiert. Diese Investitionen wollen wir schützen. Okay, zum Beispiel, ja, ich hatte vorgeschlagen, dass wir mal suchen, was ist denn wirklich so ein Minimalbeispiel, wo man auf dieses Thema Steuerung und wie kommt man aus Sensorwerten auf solche Geschäftsgeheimnisse, dass wir das an einem möglichst simplen Beispiel durchdiskutieren und zu diesem Zweck würde ich mit euch gerne einen Kühlschrank bauen. Das machen wir also, das ist ein Produkt, was sich jeder vorstellen kann, was die allermeisten zu Hause haben. Und es ist wirklich sehr einfach aufgebaut. Ich habe also, wenn wir das Gefrierfach mal wegdenken, habe ich einen Bauraum, ich habe einen isolierten Bauraum, ich habe einen Temperatursensor, vielleicht noch ein Rad für die Solltemperatur und dann habe ich eine Kältemaschine als Aktor, die dafür sorgt, dass die Abweichung zwischen Solltemperatur und der aktuellen Temperatur, der Ist-Temperatur, dass die ausgeregelt wird. So vorstellbar, oder?
Ja, habe ich schon mal gesehen. Zwei Juristen bauen einen Kühlschrank. Gut, dass wir dich dabei haben, Dominik.
Ja, ich würde sehr gerne live vor Ort bauen, aber dafür haben wir doch ein paar Kilometer zwischen uns. Okay, also wir haben diesen Kühlschrank. Wir stellen die Solltemperatur ein, sagen wir mal, es sind 5 Grad. Und dann haben wir als Kühlschrankbauingenieure haben wir diesen Kühlschrank konstruiert. Sagen, es soll 5 Grad sein, wir machen die Tür zu und was passiert? Der Bauraum ist ja nicht hundertprozentig isoliert, sondern es dringt Wärme ein Und der Sensor, der Temperatursensor sagt, es ist ein bisschen mehr als 5 Grad. Und wenn wir jetzt eine völlig naive Steuerung eingebaut haben, dann wird sofort die Kältemaschine anspringen und sagen, so, wir sind jetzt 5 Grad plus die minimale Empfindlichkeit des Sensors, sagen wir ein Hundertstel Grad, und es springt die Kältemaschine an und regelt sofort aus. Und wenn ich jetzt diese naive Steuerung weiterlaufen lasse, werde ich feststellen, dass in sehr kurzen Abständen immer wieder mein Kompressor läuft und das Bauteil entsprechend wahrscheinlich eine relativ kurze Gesamtlebensdauer aufweisen wird, weil es in sehr kurzen Frequenzen, in sehr kurzen Zeitabständen getriggert wird. Das heißt also, was mache ich? Ich versuche, meine Steuerung zu verbessern. Ich beschäftige mich damit, merke, der Kompressor geht zu schnell, nimmt zu schnell Schaden und führe einen Abstand ein. Das heißt also, ich regle noch nicht bei der kleinsten möglichen Temperaturabweichung aus, sondern sage zum Beispiel, erst nach einem halben Grad lasse ich den Kompressor anspringen. Vielleicht erst nach einem Grad, vielleicht erst bei 6 Grad. Schmeiße ich also meinen Kompressor an und regle wieder auf 5 Grad herunter, stelle den Kompressor ab. Ich suche also einen Kompromiss zwischen, ich möchte möglichst nah an meiner Selbsttemperatur dranbleiben, möchte aber gleichzeitig auch eine lange Lebensdauer und vielleicht auch wenig Lärmbelästigung in meiner Küche haben, dadurch, dass der Kompressor nicht ständig läuft. Und diesen Kompromiss, den finde ich nicht rein mathematisch. Das heißt also, ich habe zwar natürlich mathematische Größen, die da reinspielen, wie den Wärmedurchgangskoeffizienten meiner Isolation, aber ich finde ihn oft darüber, dass ich Hypothesen bilde und die sozusagen auf dem Prüfstand teste, ob das so gut funktioniert, ob das meine Zielkriterien erfüllt, das Produkt. Jetzt habe ich meine ideale Steuerung gefunden, bringe den Kühlschrank auf den Markt. Und dann kommt der Data Act und sagt, so, lieber Hersteller, du musst jetzt aber diese Sensordaten teilen. Also nehmen wir mal an, es ist der Kühlschrank, der dem Hersteller die Sensordaten funkt, sodass ich auch tatsächlich Dateninhaber bin. Und ich gebe diese Sensordaten jetzt an den Nutzer. Wenn sich der Nutzer jetzt diese Temperaturkurve anzeigen lässt auf seinem Bildschirm als Zeitreihe, dann sieht der natürlich sofort, in welchen Abständen die Kältemaschine angeworfen wird und kann daraus rückschließen, wie ich mein in langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit gefundenes Intervall, mein ideales Intervall, in dem ich den Kompressor anwerfe, wie ich das definiert habe. Das heißt also, ich musste lange arbeiten, lange optimieren. Derjenige, der sich die Zeitreihe anschaut, kann aber aus den Sprüngen in der Temperaturkurve sehr schnell sehen, wann ist der Kompressor angesprungen, was hat sich der Ingenieur dabei gedacht. Ich habe hier also eine Asymmetrie und die habe ich häufiger in solchen Fällen, ganz klassisch. Die hat auch Albert Einstein gehabt, als er die Masse-Energie-Äquivalenz gefunden hat. Er hat auch sehr lange getüftelt, am Ende kam E gleich M mal C Quadrat raus. Das kennen heute sehr viele. Das Ergebnis ist also sehr, sehr einfach zu kopieren. Die initiale Forschungsarbeit war aber natürlich sehr aufwendig. Und dieser Asymmetrie, die macht es halt komplizierter. Die sorgt dafür, dass ein Konkurrent diesen Kühlschrank dann nachbauen kann. Und das ist jetzt ein minimales Beispiel. Man kann das natürlich komplizierter machen. Wir können jetzt also über eine Haustemperaturregelung mit Luftfeuchte und Sauerstoffgehalt der Räume können wir reden. Dann wird es vielleicht ein bisschen, der Kühlschrank ist zu simpel natürlich, aber dann wird es ein bisschen deutlicher, dass das komplexer wird.
Und ist das nicht auch genau, dass das passiert, dass Kühlschränke eben einfach nachgebaut werden? Dann letztendlich, zumindest als Endkonsumer, die sehen ja alle sehr ähnlich aus. Man hat so das Gefühl, dass genau das, was du beschrieben hast, hier passiert. Vielleicht können wir da wirklich, vorgeschlagen hast, das mal von dort auf die nächste Stufe nehmen, wenn das etwas komplexer wird, was ja bei euch der Fall ist. Was ändert sich dann, wenn da sozusagen nicht nur ein, vielen Dank übrigens für diese tolle Erklärung, wenn da nicht nur ein Signal besonders bewertet wird, sondern verschiedene? Wird das dann einfacher oder schwieriger, Geschäftsgeheimnisse auszulesen?
Es wird vor allem schwieriger, sie am Anfang erstmal zu finden. Das heißt also, diese Innovation, die optimale Steuerung zu finden, vielleicht bleiben wir kurz dabei. Wenn ich jetzt also sage, ich habe ein Smart Home, ich habe nicht nur meinen Temperatursensor für eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage, die ja effektiv das gleiche ist wie ein Kühlschrank, sondern ich möchte vielleicht auch noch eine Lüftungssteuerung der Fensterlüftung drin haben und möchte damit Parameter wie Raumfeuchte, also Luftfeuchte, ausregeln und gleichzeitig vielleicht den CO2- oder Sauerstoffgehalt der Luft. Dann muss ich also kühlen oder heizen auf der einen Seite und habe gleichzeitig Aktoren an meinen Fenstern, mit denen ich die Fenster kippe oder die Lüfter einschalte und muss dann eben die Balance finden, wann kühle und heize ich, für welche Zeiträume. Wann mache ich wieder das Fenster auf, sodass mehr Sauerstoff hereinkommt und heize ich direkt danach wieder oder später? Das heißt also, diese Steuerung wird komplexer und entsprechend auch die Entscheidungen, die ich in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt treffe, um die Steuerungsparameter, wann lüfte ich, wann heize ich, für welche Zeiträume, das wird halt auch komplexer. Gleichzeitig kann ich aber auch das wieder, wenn ich einen hinreichend umfangreichen Datensatz habe, kann ich mir das relativ schnell wieder erschließen, wenn ich sehr umfangreiche Datensätze begutachte und mir das als Zeitreihen anzeigen lasse, dann komme ich an die Informationen, die in diese Steuerung reinkodiert werden, komme ich einfach wieder dran.
Ja, spannend. Also ich glaube, so wie du es jetzt erklärt hast, denkt man, okay, das ist ja tatsächlich ein Thema. Ja, nach dem Motto, ich sehe halt wenn wir nicht zurückkommen auf die Geschäftsgeheimnisrichtlinie, ist halt die Frage, ist das geheim? Ne? Also ist sozusagen, wir bleiben zurück zum Kühlschrank, ist jetzt die Tatsache, der Kühlschrank geht bei 6,23 Grad an und bei 4,9 Grad wieder aus, ist es jetzt eigentlich ein Geheimnis, weil es findet ja tausendfach in den Kühlschränken statt und man kann diese Daten sozusagen in den Zugriff nehmen. Ne? Da wäre jetzt halt schon die Frage, kann das zurück zu der Frage, kann ein Sensordatum eigentlich ein Geheimnis sein, angesichts dessen, dass es ja überall verfügbar ist und da ist dann wohl die Antwort, oder gib du sie, aber die Antwort, naja, die Temperatur und die Tatsache, jetzt springt der Kompressor an, vielleicht nicht, aber das dahinterliegende System, insbesondere wenn es ein bisschen komplexer ist als bei On-Off beim Kühlschrank, dann vielleicht schon, oder?
Ja, genau, das ist die Idee. Also der Kühlschrank ist natürlich ein maximal vereinfachtes Beispiel. Das war ja das Ziel der Übung. Das ist von außen auch beobachtbar. Das heißt, man könnte sicherlich darüber streiten, ob ich könnte ja auch einfach mit dem Thermometer daneben sitzen und mit der Uhr und stoppen, wie lange der Kühlschrank ausbleibt und bei welcher Temperatur er wieder angeht. Das könnte ich schon beobachten. Und dann würde ich eigentlich das machen, was wir vorher hatten. Ich würde beim Konkurrenten das Gerät kaufen und es auf meinen Prüfstand stellen, mit dem Thermometer daneben sitzen und versuchen, auf legalem Wege Artikel 3 der Geschäftsgeheimnisrichtlinie herauszufinden, was hat denn der eigentlich gebaut. Das ist jetzt bei komplexeren Systemen wie einem modernen Motor ist es etwas schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger und entsprechend aufwendiger. Und worum es eben geht, ist da das nicht zu günstig zu machen, also nicht dafür zu sorgen, dass der Data Act diesen Kompromiss, den er in dem Erwägungsgrund 31 auch explizit anspricht, dass er sagt, ich möchte sowohl Geschäftsgeheimnisse schützen, wie aber auch Daten teilen, diesen Kompromiss sinnvoll auszutarieren, dass wir also einen Bereich haben, in dem der Hersteller sagen kann, hier habe ich in den letzten 20 Jahren viel Innovationsarbeit geleistet und die möchte ich schützen, dass das als rechtmäßig anerkannt wird, das ist wichtig. Ansonsten verlieren wir die Pionierarbeit, die hier im Wirtschaftsraum gemacht wird, dann geht die woanders hin. Gleichzeitig aber eben auch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, es passiert immer mehr mit Daten, vielleicht kann man da völlig neue Wertschöpfungsketten etablieren. Das möchte ich auch irgendwo ermöglichen. Das heißt also, wichtig ist da nicht binär zu denken und zu sagen, es geht nur entweder das eine oder das andere, sondern zu differenzieren. Es gibt bestimmte Schutzbereiche, die den Kern, den innovativen Kern eines Produktes betreffen, wo ich vielleicht etwas mehr Handschellen anlegen muss. Und es gibt einen anderen Bereich. Wir hatten vorhin die Umgebungstemperaturen, Umgebungsvariablen. Wir haben aber auch Variablen, die mir im Auto, im Cockpit oder im Schiff auf der Brücke angezeigt werden, die relativ offensichtlich nicht Geschäftsgeheimnisse sind. Und da muss ich dann sagen können, ja, da entwickelt sich die Technik weiter. Diese Daten möchte ich teilen können und vielleicht ergeben sich da ganz neue Möglichkeiten.
Also wir haben ja hier verschiedenste Vertreter, auch eben von der Nutzerseite gehabt, die Beispiele gegeben haben, warum Daten für Predictive Maintenance wichtig sind, aber auch vielleicht für innovative Ansätze in ihrem Flottenmanagement und dergleichen. Und du hast jetzt mal sehr schön anschaulich die andere nochmal dagegen gestellt. Vielleicht können wir nochmal auf die Daten gucken, also um das konkreter zu machen. Welche Daten in eurem Umfeld, an so einem Beispiel eines Motors, welche Daten sind denn da aus deiner Sicht vielleicht, du kennst ja auch ein bisschen eure Nutzerseite. Welche Daten sind denn besonders wichtig und schützungswürdig für euch und welche Daten sind besonders wichtig für die andere Seite und gibt es da eine Schnittmenge?
Ja, also wir hatten schon mal eingangs kurz drüber gesprochen über Schiffe, Schiffsmotoren und vielleicht lässt sich da so eine Kategorisierung der unterschiedlichen Sensordaten, die entstehen, ganz gut erklären. Wir haben also da zum einen die Umgebungsvariablen. Das ist beispielsweise eine Seewassertemperatur, die ich zur Kühlung verwende. Das ist offensichtlich kein Geschäftsgeheimnis. Wir haben auch, hatte ich gerade erwähnt, wir haben gewisse Werte wie eine Momentandrehzahl, die auf der Brücke angezeigt werden, die einfach zur Steuerung des Aggregates notwendig sind. Und das sind relativ offensichtlich auch keine Geschäftsgeheimnisse. Die sind notwendig, um das Aggregat betreiben zu können. Das ist also so eine Art Benutzerschnittstelle zum Motor. Und das sind auch offensichtlich keine Geschäftsgeheimnisse. Wenn ich etwas näher an das Gerät drankomme, dann habe ich dann bestimmte Werte, die mir dabei helfen, die also der Benutzer nicht unbedingt, der Bediener nicht unbedingt braucht, die mir aber dabei helfen, Austauschteile, also Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, die zu erkennen, wann die das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Das könnte beispielsweise ein Ölfilter sein. Und da kann ich, wenn ich einen Öldruck vor oder nach dem Filter messe, kann ich eine Verstopfung des Filters erkennen. Und das ist natürlich in jedem Interesse, in einem, definitiv im Interesse des Bedieners, aber auch im Interesse des Herstellers, des Motors, dass nicht wegen einfach erkennbarer Fehler, wegen derer man eine Warnleuchte anzeigen könnte, dass nicht deswegen ein Aggregat stillsteht. Das möchten wir den Kunden natürlich nicht zumuten. Das heißt also, da entstehen auch Sensordaten, die nicht beim operativen Betrieb, aber bei der zeitlich-periodischen oder aperiodischen Wartung helfen und wo man auch schwerlich argumentieren könnte, dass es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handelt. Das ist so die nächste Stufe. Das heißt also, ich habe Umgebungsvariablen, ich habe eine Benutzerschnittstelle, eine Bedienerschnittstelle, ich habe eine Wartungsschnittstelle, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Da sind wir also nicht im Bereich Geschäftsgeheimnisse drin. Wenn ich dann aber noch näher rankomme an das, was das Produkt so als Blackbox im Kern ausmacht, wo Innovation reingeflossen ist in der jüngeren Vergangenheit, und da reden wir über Themen wie Emissionen, hatten wir gerade schon, aber auch Leistungsoptimierung, wo ich also versuche, aus dem gleichen Kraftstoffeinsatz mehr Leistung herauszuholen als der Stand der Technik oder als der Konkurrenzmotor. Da passiert viel Forschung und Entwicklung. Da wird viel Geld reingesteckt, um dort besser zu sein. Und die Daten, die sich darauf beziehen, die müssen entsprechend geschützt werden. Was ich damit sagen will, ich muss also beim Data Act, greift es zu kurz, nur zu sagen, es geht um Daten und wir wollen Daten teilen oder nicht teilen, sondern man muss sich Gedanken darüber machen, was sind denn die unterschiedlichen Kategorien von Sensordaten, die entstehen. Und um diesen Kompromiss auszutarieren, was möchte ich teilen, um zukünftige Innovation zu ermöglichen und was möchte ich nicht teilen, um Forschungs- und Entwicklungsleistungen der Hersteller angemessen zu würdigen. Da muss ich differenzierter betrachten und ich muss sagen, eben, was ist der Kern des Produktes, wo entstehen Patente, wo entsteht Forschungs- und Entwicklungsleistung und wo sind entsprechend wahrscheinlich auch Geschäftsgeheimnisse betroffen. Und da muss ich dann als Hersteller sagen können, ja, diesen Bereich, den möchten wir für uns behalten, da möchten wir auf das Teilen verzichten. Bei anderen Sachen, die aber die Wartung, die den Betrieb beinhalten, da sind keine Geschäftsgeheimnisse, das können wir nicht glaubwürdig argumentieren und da ist das auch okay.
Ist das denn so klar abgrenzbar? Also insbesondere der letztere Bereich von den, zum Beispiel den Wartungsdaten?
Es wäre schön, sagen wir mal so. Also nein, da liegt natürlich der Hase im Pfeffer und was besonders schwer ist, das mit horizontaler Gesetzgebung zu machen. Ich war nicht involviert in den Prozess, aber das ist natürlich, ich vermute, dass sich der Gesetzgeber auch deswegen da zurückgehalten hat. Es ist natürlich maximal schwer bis unmöglich, über alle Produkte, die erzeugt werden, so eine solche Einstufung, wo ist gerade in den letzten Jahren Innovation passiert, die abstrakt vornehmen zu können. Und möglicherweise kommt man da gar nicht drum herum, das letztendlich gerichtlich klären zu lassen, wo in bestimmten Produktkategorien da die Grenze liegt. Das ist sehr unscharf. Das ist also wirklich ein Problem. Und jetzt kann ich natürlich, ihr habt ja auch Vertreter da gehabt, die aus der Ecke kommen. Wir analysieren Daten. Wir sind ein Data Science Unternehmen. Wir machen dies. Und wäre ich Data Scientist, würde ich auch erstmal sagen wollen, mein Ausgangspunkt wäre, ich möchte eigentlich alles haben, was erzeugt wird im Produkt, um das Produkt besser verstehen zu können. Da muss ich mich als Hersteller aber natürlich dagegen stellen und sagen, nee, das kannst du nicht, weil dann meine Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. Das heißt, du kannst nur einen Teil des Bildes haben. Trotzdem kannst du damit ja prädiktive Wartung machen. Ich hatte vorhin das Beispiel des Ölfilters angegeben. Das ist so ein Punkt, da kann man sich drauf einigen, da ist kein Geschäftsgeheimnis betroffen. Man kann vorausschauende Wartung damit machen und das ist so in der Einigungsmenge drin. Also es wird da sicherlich umstrittene Bereiche geben. Es wird aber auch Bereiche geben, auf die man sich einigen kann.
Ja. Bevor wir dazu kommen, wie man sich da eigentlich einigt, wie da eigentlich Diskussionen zustande kommen können, jetzt auf konkrete Motoren zum Beispiel bezogen oder eben auch über ganze Branchen hinweg, vielleicht nochmal Die einfachste Möglichkeit, nicht unter den Data Act zu fallen, ist ja, Daten nicht zu senden oder nicht auslesbar zu machen. Ich möchte dir sozusagen...
Oder nicht zu erheben.
Genau. Ja, zu erheben, ja. Ich möchte dir sozusagen Gelegenheit geben, nochmal zu sagen, warum das eben auch das Nachhausefunken von Daten wichtig ist in einem Bereich, der doch eigentlich Geschäftsgeheimnis ist. Also wo liegt die... oder anders gefragt, ist es so, dass dann eben auch dort Innovation passiert? Das wäre ja der entscheidende Punkt.
Das ist natürlich so ein nochmal so ein anderer Kernaspekt des Data Actes. Wenn ich es zu schwer mache, Geschäftsgeheimnisse zu schützen, dann müssen wir als Hersteller natürlich den Weg gehen und sagen, dann erheben wir die Daten erst gar nicht. Wenn ich also Millionen in Forschungs- und Entwicklungsleistung investiere, dann will ich die auf jeden Fall schützen, unabhängig, ob da der Data Act kommt oder nicht. Und wenn dann die Konsequenz ist, ich erhebe die Daten erst gar nicht, dann ist das bitter, weil das ja auch Innovation verhindert. Denn was ich als Hersteller ja machen möchte, ich möchte wissen, was ist eigentlich die Ursache von Ausfällen, wenn ich in einer Flotte von den Motoren, die bei den Kunden im Feld stehen, wenn ich da eine Häufung von Ausfällen betrachte bei bestimmten Bauteilen, dann möchte ich ja analysieren, und das ist ja volkswirtschaftlich auch total sinnvoll, möchte ich analysieren, wo kommen denn diese Ausfälle her? Habe ich da ein Designproblem oder ist das Bauteil in der Fertigung, ist da etwas schiefgelaufen, wo kommt das denn her? Und dafür sind diese Daten unglaublich hilfreich. Zum einen, das andere ist auch, also das ist so Wartung im Feld, Maschinen, die im Feld sehr lange laufen. Wir haben da also Lebenszyklen von mehreren Jahrzehnten. Da herauszufinden über eine breite Datensammlung im Feld, woran liegt es denn, wenn was schief geht? Das andere ist eben die Weiterentwicklung der Maschinen, dass ich Innovation machen kann. In Forschung und Entwicklung sind die Daten natürlich auch sehr hilfreich, dass ich sagen kann, so wo stehen wir denn gerade, wie schlagen sich die Maschinen im Feld, wie werden die eingesetzt und an welchen Stellen kann ich da vielleicht noch weiter optimieren und innovativ sein. Das ja. sind also die Argumentationen dafür, warum ich als Hersteller gerne Daten erheben möchte und das mit einem guten Geschäftsgeheimnisschutz ja auch nach dem Data Act weiterhin kann.
Mir wird gerade klar, dass das ja nicht nur nicht binär ist, Daten herausgeben, ja, nein, sondern auch, dass die gleichen Daten betroffen sein können. Also wenn ihr wissen wollt, warum steht der Motor, müsst ihr ja die Umgebungsdaten auch haben, oder müsst ihr nicht, aber es ist denkbar, dass es immer in bestimmten Konstellationen auftaucht. Bei Temperaturen von minus 20 Grad ist es halt besonders anfällig, dann passiert dieses oder jenes, wo wir schon gesagt haben, dass diese Informationen als solche natürlich nicht dem Geschäftsgeheimnisschutz unterliegen. Und dann mag es eben auch Daten geben, die einerseits eine Wartungskomponente beinhalten, wo du gesagt hast, also ja, für Predictive Maintenance, da haben wir eigentlich ja keine große, können wir nicht sagen, es ist ein Geschäftsgeheimnis, ob jetzt der Ölfilter verstopft ist oder nicht, aber er mag eben Rückschlüsse erlauben. Ne? Das ist natürlich schon auch eine Schwierigkeit bei dem, wie der Data Act derzeit konstruiert ist, was die Herausgabe von Daten angeht.
Ja, wobei man da natürlich auch den Gesetzgeber ein bisschen Schutz nehmen muss, also es ist wirklich das als horizontale Gesetzgebung über alle Produkte hinweg, klar, das sinnvoll auszutarieren, das ist eine Mammutaufgabe.
Ja. Ja, vielleicht da mal angesetzt, du hast das angedeutet, horizontale Gesetzgebung ist schwierig. Der Teufel liegt im Detail, nämlich bei den ganzen verschiedenen oft sektorspezifischen Datenkategorien. Wie könntest du dir denn so einen Ausgleich vorstellen zwischen diesen von dir sehr schön beschriebenen, unterschiedlichen, zum Teil sich widersprechenden oder überschneidenden Interessen? Wie machen wir da weiter?
Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, es ist sehr schwierig, da so eine klare, scharfe Trennlinie zu ziehen. Es ist grundsätzlich sinnvoll, im Kontext der technologischen Entwicklung Daten zu teilen. Und das ist ein Thema, was ja auch bei euch schon ab und zu zur Sprache kam. Viele sind ja in einer Doppelrolle und wir unter anderem auch. Wir sind ja auch Einkäufer von Fertigungsmaschinen, die Daten erzeugen und wir hätten die auch gerne von den Herstellern. Und da ist der Data Act natürlich hilfreich. Das heißt also, man ist da in einer Doppelrolle, ich sehe dieses grundsätzliche Datenteilen, wenn ich eine Maschine einkaufe, dann möchte ich auch erstmal an die Daten herankommen und nicht vom Hersteller gesagt bekommen, das sind meine. Da ist der Data Act ja einfach logisch nachvollziehbar. Wenn ich Maschinenkäufer bin und die Maschine Betriebsdaten produziert, dann muss ich da irgendwie drankommen. Das muss mit meinem Kauf irgendwo abgegolten sein. Das ist erstmal grundsätzlich sinnvoll. So, gleichzeitig muss ich den Geschäftsgeheimnisschutz sicherstellen und wie ich da aber eine scharfe Trennlinie ziehe, das, ich glaube, das ist ein gordischer Knoten, der lässt sich nicht so einfach auflösen. Was wichtig ist, ist, dass der Gesetzgeber das betont, und das ist im Omnibus ja jetzt auch zumindest in einem geringen Umfang in dem Vorschlag zum Omnibus nochmal passiert, dass da ein bisschen mehr Betonung auf die Geschäftsgeheimnisse kommt. Der Artikel 4.8 im Data Act setzt die Hürden ja erstmal sehr, sehr hoch an. Das hattet ihr in der Folge 27 ja auch diskutiert, dass die sehr hoch liegen. Ich interpretiere es nicht so, dass die bis zur Insolvenz gehen. Ich würde schon jetzt mal als juristischer Laie sagen, wenn ich Millionenprojekte in Forschung und Entwicklung habe, dann und die drohen kompromittiert zu werden durch eine umfangreiche Datenherausgabe, dann würde ich das schon als Laie auch erstmal als schweren wirtschaftlichen Schaden sehen. Ich denke, das kann man schon verargumentieren. Wichtig ist aber, dass der Gesetzgeber sagt, ja, ich habe da diesen Kompromiss reingeschrieben, Geschäftsgeheimnisse gibt es weiterhin und ich muss gucken, dass ich da eine sinnvolle Balance finde, ob das jetzt über Änderungen am Omnibus passiert, ob das über Klarstellung in den FAQ, da gibt es ja auch den einen oder anderen Kommentar, zu den Geschäftsgeheimnissen, das wird auch betont, dass die weiterhin gelten, oder ob das letztendlich über die Aufsichtsbehörden und die Rechtsprechung passiert, dass es da weniger relevant wichtig ist, dass wir als Wirtschaftsraum dass die Übereinkunft haben, dass ich nicht nur Daten teilen möchte, um künftige Innovationen zu ermöglichen, sondern auch die Innovationen, die schon passiert sind, dass ich die schützen kann, dass ich den Investitionsschutz für die Millionensummen, die in Forschung investiert werden, dass ich den konstant halte.
Also dein Innovationsschutz und vor allen Dingen das, was du vorhin in die Richtung gegangen bist, also sozusagen Innovation in jüngerer Zeit, also da muss man schon sehr genau suchen im Data Act, um das sozusagen als Kriterium bei der Frage, darf ich die Datenherausgabe verweigern als Hersteller zu finden, ne? Also da heißt es ja derzeit in 4 Absatz 6 und dann auch bei der Weitergabe an Dritten in 5 Absatz 9, werden nur offengelegt, wenn es angemessene technologische Maßnahmen gibt und man sich dort sozusagen verständigt mit den Nutzern da drauf. Und dieses, ich sag mal, Totalverweigerungsrecht oder die Handbremse, ja, ist dann halt der 4 Absatz 8. Und da ist tatsächlich der Schutz, so wie er festgelegt ist, eher hoch, ne? Also da finde ich aus dem derzeitigen Gesetz, das herauszulesen, da muss man sich schon bemühen. Und was der Omnibus macht, ist jedenfalls, ja, das wird sicherlich den Herstellern helfen, dass dieses Thema auf dem Trapez ist und dann eben auch bei einer etwaigen Auslegung, am Ende muss der EuGH entscheiden, ja, das EuGH wahrscheinlich relevant, dass er da jetzt halt rangeht, aber adressiert wurde ja vor allem das Thema Drittländer. Also zu sagen, wenn wir jetzt als deutscher Hersteller mit einem Schiffsmotor mit einer deutschen Reederei einen Vertrag schließen und da jetzt die versichern uns, sie geben diese Daten nicht irgendwie an weiter oder bauen Wettbewerbsprodukte oder stellen die jetzt ins Internet, dann muss uns das schon mal reichen. Aber wenn das halt ein chinesischer Reeder ist, dann mag das möglicherweise anders sein. Dann kann ich es vielleicht doch verweigern. Das ist ja so ein bisschen die Idee, die dann da jetzt kommt. Würde euch das denn helfen? Also ist das etwas, was Bedenken, die ihr habt, adressiert?
Das ist sicherlich hilfreich, wenn man als etwas stärkere Betonung, ich glaube, dieser Drittländerschutz war auch schon vorher in dem 4.8 mit angedeutet, ist jetzt nochmal etwas stärker betont worden. Ich denke, man muss da, und die Differenzierung, die der Gesetzgeber hier vornimmt, ist zwischen Regionen mit einem höheren Schutz von immateriellen Rechtsgütern oder Wirtschaftsgütern und Regionen mit einem als geringer wahrgenommenen Schutz. Wie sehr man dem insgesamt vertraut. Ich hatte ja eingangs erwähnt, die Geschäftsgeheimnisrichtlinie selber von 2016 zitiert schon zum Beispiel den Bruch von Vertraulichkeitsvereinbarungen als Angriffsmechanismus auf innovative Unternehmen. Das heißt also, es ist kein ganz neues Thema. Und was man jetzt gerade mit dem Boom von großen Sprachmodellen im KI-Bereich ja sieht, da gab es kürzlich das Urteil vom Landgericht München zum Urheberrechtsschutz. Das heißt also, was daher passiert ist, dass zahlreiche Unternehmen große Sprachmodelle trainiert haben mit allem, was zur Verfügung stand. Völlig unter Nichtberücksichtigung jeglicher urheberrechtlicher Ansprüche. Und man wartet jetzt so wildwestartig darauf, dass jemand kommt, dass und große Unternehmen, große Vereinigungen für Schutzrechte können das machen und dann dagegen klagt und man einigt sich dann vielleicht auf einen Vergleich. Aber erstmal wurde da im Prinzip alles eingesammelt, was ging. Und die Gefahr, die besteht natürlich bei solchen immateriellen Rechtsgütern, dass wenn die Information erstmal draußen ist, dass sie dann auch genutzt wird und man das nicht wieder einfangen kann. Die Gefahr sehen wir und das ist eine Gefahr nicht nur für uns als Hersteller, sondern eigentlich für jedes Unternehmen, was Innovation betreibt, die in Immaterialgütern endet.
Wobei es natürlich hier ja gerade nicht um Immaterialgüterschutz geht, weil die ja gerade nicht geschützt sind, die so, jenseits als von den Geschäftsgeheimnissen. Also es ist ja ein vertraglicher Schutz, auf den es hinausläuft. Es ist ja gerade kein Patentschutz zum Beispiel da und Urheberrecht wird es auch selten sein. Das heißt, die da anzuknüpfen an welchen Schutz gibt es, also ja, wie wir es im Datenschutz machen, gibt es dort ein angemessenes Datenschutzniveau, gibt es dort ein angemessenes Materialschutzgüterniveau, ist ja eigentlich die falsche Frage. Die falsche Frage ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an die Verträge halten, die wir mit denen schließen, gegeben und was gibt es eine realistische Chance, ja, wenn sich der deutsche Reeder nicht dran hält, habt ihr die Möglichkeit, ihn in Deutschland zu verklagen, wenn sich der chinesische Reeder nicht dran hält, ja, dann kommt es auf euren Vertrag an, dann habt ihr wahrscheinlich verhandelt, dass auch deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit oder Schiedsgerichtsbarkeit eben gilt, aber es ist dann schon die Frage, wie gut wird es? Das ist ja das, was dahinter steckt.
Ja, also der Vergleich zu den, das Urheberrecht spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Der Vergleich war eher auf Bereiche mit aktuellen Technologien, die eher nach Wildwest-Manier als nach gut strukturierter Recht- und Ordnung-Manier funktionieren. Das hat man sehr schön an diesen KI-Beispielen. Ich trainiere mein großes Sprachmodell mit allem, was ich finde, hat man das sehr schön gesehen, dass diese Gefahr eine reale ist, dass es nichts Imaginiertes.
Ja, ich finde es auch, den Hinweis finde ich sehr wichtig, auch weil wir wissen, dass unsere Gerichte, auch wenn sie inzwischen etwas schneller arbeiten, durchaus, kommen aber nicht schnell genug hinterher. Insofern doch noch vielleicht nochmal einmal der Blick zurück in die nächste Zeit, in die Praxis aus deiner Perspektive. Du hast diese wunderbare Kategorisierung vorgenommen. Also wir haben jetzt in vielen, vielen Gesprächen hier immer wieder zum Data Act das noch nie so deutlich gehört. Wäre es nicht meine Idee, dass wir uns ganz pragmatisch eben daran wagen und versuchen, sektoriell oder so genau solche Kategorien aufzustellen, um zu sehen, wie groß denn die wirklich kritische Schnittmenge von Daten ist? Reden wir von 90% der Daten, die unter den Data Act fließen, die sowohl als auch oder umstritten sind, oder sind es eigentlich nur 5%? Was ist da deine Meinung? Und wie können wir da möglicherweise pragmatisch rangehen?
Also ein schöner Vorschlag, wenn ihr nochmal im schönen Berlin einen Workshop hostet, bin ich gerne dabei. Da lässt sich sicherlich was machen, vielleicht auch mal nur für 2-3 Sektoren, wie beim letzten Mal. Kann man sicherlich mal drüber sprechen. Was ist die Größenordnung? Also ich denke, man kann relativ sicher abschätzen, dass wahrscheinlich mindestens 2/3, wahrscheinlich noch mehr, der Sensordaten, die so erzeugt werden, eher unkritisch sind. Und dass dieser geschützte Bereich zumindest, wahrscheinlich muss man auch da differenzieren, den Verbrennungsmotor, ich hatte eingangs erwähnt, 1897 habe ich ein Exemplar von Rudolf Diesel gesehen. Das heißt, der Dieselmotor hat eine über 100-jährige Geschichte. Das ist natürlich ein sehr reifes Produkt. Und bei diesem passiert viel Innovation noch in der Steuerung der Komponenten. Es mag jüngere Produkte geben, bei denen dann der Anteil der unter Geschäftsgeheimnisschutz zu schützenden Sensorwerte potenziell größer ist. Aber bei reifen Produkten würde ich sagen, mal definitiv unter einem Drittel. Ich glaube, damit kommt man schon mal ganz gut voran. Und dann wird es da eine Grauzone geben und dann wird es irgendwo den Bereich geben, wo relativ klar ist, ja, das sind Geschäftsgeheimnisse und auch wenn man damit vielleicht noch ein Quäntchen bessere prädiktive Wartung machen könnte, dann muss man darauf vielleicht zugunsten der Hersteller auch mal verzichten.
Sehr gut, sehr, sehr klare Aussage. Passt. Erschreckenderweise hast du ja vorhin den Rolls-Royce-Motor von 1926 erwähnt. Der hat auch schon eine 100-jährige Geschichte, möchte ich kurz noch erwähnen. Das kommt uns komisch vor, aber ist so. Genau. Ja, vielleicht dann Abschlussfrage. Ich glaube, was wir jetzt immer fragen, was erwartest du an, was wünschst du dir vom Gesetzgeber? Ich glaube, da wirst du jetzt nicht viel ergänzen können, nehme ich mal an. Oder hast du da eine Meinung dazu, was da jetzt beim Omnibus rauskommen soll? Weil dass da jetzt das Thema nochmal aufgemacht wird über den neuen Vorschlag hinaus, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, oder?
Gut, wir wissen nicht, was vom Parlament noch kommt. Wir haben jetzt, mein letzter Stand ist der Kommissionsvorschlag. Ich weiß also nicht, was in den Parlamentsdiskussionen noch, noch herauskommt. Ich glaube, ihr hattet in einer der letzten Folgen auch nochmal darüber gesprochen und gesagt, so, ihr erwartet jetzt in der ersten Jahreshälfte nichts mehr davon. Ich glaube, das wäre sehr sportlich, muss ich sagen. Was wirklich wichtig ist, ist, dass dieser Kompromiss, der im Data Act angelegt wird, zwischen Datenteilen und Geschäftsgeheimnisschutz, dass der bleibt, dass der breite Unterstützung bekommt, dass man dass man sich nicht einseitig darauf verlegt, wir wollen ab jetzt nur Daten teilen, denn man muss ja im Hinterkopf behalten, das ist der Blick in die Zukunft. Der ist wichtig, der ist durch die technologische Entwicklung auch unterstützt. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir da vorne mit dabei sind, auch als Wirtschaftsraum aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Wir dürfen aber nicht den Blick zurück, was haben wir denn bisher, was sind denn die Innovationen, in die wir schon viel Geld investiert haben, was machen denn Unternehmen aktuell, und wir haben ja hierzulande gerade einen starken Maschinenbau auch, der da viel investiert hat. Wie bekommen wir das unter einen Hut, dass das wirklich als Kompromiss verstanden wird, dass nicht gesagt wird, wir machen nur Daten teilen und dem muss sich alles andere unterordnen, sondern dass es eine gleichberechtigte Relevanz auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, auf die getätigten Investitionen in Forschung und Entwicklung gelegt wird. In welcher Form, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu sehr einmischen. Wichtig ist mir, dass das von beiden Seiten betrachtet wird und dass diese Trennlinie, die jetzt vielleicht nicht horizontal scharf zu ziehen ist, aber dass die berücksichtigt wird, in welcher Form auch immer.
Mhm. Damit richtest du dich ja fast schon indirekt oder vielleicht sogar direkt an die Bundesnetzagentur, die ja jetzt zuständige Behörde ist. Hast du für die noch einen Tipp oder eine Bitte?
Die sind jetzt gerade ja dann offiziell, haben sich aber vorher auch schon eher mit dem Thema beschäftigt, und ich hatte ja auch wir waren ja zusammen in Köln hört oder auch bei euch in Berlin schon Gelegenheit, mit den Vertretern zu sprechen. Die sind sich der Problematik grundsätzlich erstmal bewusst und haben da auch tatsächlich aktiv zugehört. Insofern bin ich da optimistisch, dass sie sich auch für den Geschäftsgeheimnisschutz erwärmen können und die im Data Act angelegten Kompromisse auch berücksichtigen werden.
Prima. Ja, ich glaube, damit, mit diesem Aufruf können wir es fast bewenden lassen. Dominik, herzlichen Dank von unserer Seite für diese Einführung. Ich glaube, wer da wie wir da noch so seine Mühe hatte, mal zu schauen, wird bei dem Kühlschrankbeispiel, wenn man das ein bisschen weiter denkt, und das haben wir ja dann mit den Schiffsmotoren gemacht oder eben dem Smart Home, schon einsehen, dass das ein Thema ist, ne, und gleichzeitig eben nicht dazu führt, dass die Hersteller jetzt immer das Stoppschild hochhalten können und sagen können, ja, Geschäftsgeheimnisschutz kriegt der nicht. Ne? Also dass es dann eben nicht so easy ist und nicht so binär ist, hast du sehr eindrucksvoll geschildert. Vielen Dank für dein Kommen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ganz toll.
War mir ein großes Vergnügen. In Folge 42 hatten wir natürlich, liegt die Messlatte sehr hoch. Da hätten wir jetzt eigentlich noch die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem Rest beantworten müssen. Aber zumindest haben wir die Frage nach dem Kühlschrank hoffentlich beantworten können.
Wir laden dich wieder ein in ein paar Monaten und dann gehen wir in ein neues Fern. Gerne.
Genau. Wunderbar. Danke euch. Bis bald.
Ja, liebe Leute, ich wollte noch ergänzen kurz, ja, wenn ihr wissen wollt, ob das Europaparlament sich nun geäußert hat oder ob die Bundesnetzagentur jetzt auch ganz formell im Sinne von das Gesetz ist im Gesetzblatt der Bundesrepublik veröffentlicht, dann könnt ihr unser Newsletter abonnieren, da halten wir das immer nach und versuchen das Neue aus Brüssel und Berlin zusammenzutragen. data-navigator.eu/newsletter könnt ihr euch dafür anmelden, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Damit sind wir durch mit Folge 42. Vielen Dank noch einmal auch an die Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.